auf die Matte und Ippon ruft man beim Jujutsu. Hallo, moin moin. Mein Name ist Bernd Passuth. Ich war Sport- und Erdkundelehrer am Gymnasium Haxheide in Norderstedt.
Und ich bin Michael Eggert, Sportjournalist und Moderator und Redakteur beim Fernsehsender Noah 4. Wir stellen in unserer dritten Staffel vom Sportlegenden-Podcast weitere Sportpersönlichkeiten aus der 53-jährigen Stadtgeschichte vor.
Dies wird großzügig von der Norderstedter Bank, Niederlassung der Volksbank Raiffeisenbank, gefördert und von unserem Technikteam Advart betreut.
Übrigens, bei Spotify und Apple könnt ihr uns auch kostenlos bewerten. Darüber würden wir uns sehr freuen.
Und heute begrüßen wir mit 13 Jahren U16 Weltmeisterin und heute weiterhin Weltspitze im Jujutsu vom Kampfsport- und Selbstverteidigungsverein Kodokan Norderstedt, Michelle Rockmann. Moin, Michelle.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, moin moin Michelle, auch von meiner Seite. Hallo Bernd, schön, dass wir wieder bei dir hier sein dürfen.
Ja, wollen wir doch gleich mal ganz tolle Sachen hören, hoffe ich, von Michelle. Wenn du schon 2019 mit 13 Jahren bereits U16 Weltmeister Gold holen konntest, musst du ja schon sehr früh im Norderstedter Kodokan-Verein mit dem Jujutsu begonnen haben. Wie kam es dazu und wie oft trainierst du?
Ja, ich habe tatsächlich früh angefangen. Also mit 8 Jahren haben meine Eltern mich und meinen Bruder im Verein angemeldet und seitdem sind wir immer noch in demselben Verein und trainieren mit Freude dann, also relativ häufig.
Ja, die haben dich angemeldet und was hast du dazu gesagt? Du musstest einfach mitgehen.
Ja, also ich habe mich gefreut, weil früher war ich noch ja relativ schüchtern so, also bin ich heute vielleicht noch, aber so dann habe ich mich gefreut, ein bisschen mal so was Aufregendes zu machen, irgendwie in eine Richtung, die ich mir vorher vielleicht noch gar nicht vorgestellt habe. Und damals, also es ist ja jetzt vielleicht noch immer relativ ungewöhnlich, dass man so als Mädchen dann Kampfsport macht und deswegen hat mich das gefreut, ja.
Ja, wie kamen denn deine Eltern darauf, dich dahin zu bringen?
Ja, also weiß ich gar nicht so genau, aber also ich weiß, dass sie, heute sagen sie häufig noch, dass ich halt damals noch sehr klein und so zierlich war irgendwie und dann, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, dass ich dann vielleicht auch selbstbewusster werde, haben sie mich dann angemeldet bei dem Verein, so wie mein Bruder auch.
Ja, gut.
Ja. Was sind denn so die ersten Schritte, die ersten Kniffe, die man dann lernt, wenn man ganz neu ist? Kannst du dich noch daran erinnern? Was musstest du zuerst machen? Und wie war das, wenn du mal schlagen musstest oder treten musstest? War da auch so eine Hemmschwelle für dich anfangs da?
Ja, also ich glaube, am Anfang haben wir so versucht, hat unser Trainer Stefan Jakobs uns versucht, so an die einfachen Techniken ranzubringen irgendwie. Und dann haben wir anfangs noch so das alles spielerisch gemacht mit so Aufwärmspielchen, wo man einfach erstmal so ein bisschen vertraut werden konnte mit der Gruppe und den anderen Kindern so ein bisschen. Und dann wurde es halt immer leichter, irgendwie dann nochmal so bei einzelnen Techniken so ein bisschen, also mehr Kraft so reinzubringen und vielleicht auch mal die Stimme ein bisschen zu erheben.
Ja. Ist ja auch mal ganz wichtig, ne? Ich weiß, wenn man mal angegriffen werden sollte, erstmal verbal auch sich äußern. Genau. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ne?
Ja, das haben wir früher auch viel gemacht, dass man dann irgendwie laut so Halt, Stopp rufen sollte oder sowas, um einfach nochmal so ein bisschen selbstbewusster zu wirken und alles.
Wie schnell ging das denn? Du hast gesagt, du warst früher ein bisschen schüchtern. Wie schnell ging das denn, dass du selbst gemerkt hast, Mensch, mein Selbstbewusstsein wird gesteigert jetzt dadurch. Ich fühle mich einfach schon ein bisschen sicherer auch.
Also ich glaube, das kam so vor allem dann durch die ersten großen Wettkämpfe irgendwie, wo ich dann auch erfolgreicher war und alles. Und dadurch, man hat es vielleicht am Anfang selbst nicht so gemerkt, dass man vielleicht selbstbewusster wurde. Aber dadurch, dass man dann mit vielen Sachen irgendwie zurechtfinden musste, also dadurch, dass wir dann immer häufiger Training hatten und halt so mit Aufregung, also mit großer Aufregung dann zu kämpfen hatten. Und dadurch hat man irgendwie gelernt, mit diesen Stresssituationen umzugehen so. Und es wurde dann teilweise immer einfacher. Und ja, somit ist man dann auch selbstbewusster geworden und konnte dann andere Situationen in der Schule vielleicht besser handeln.
Ja. Oh, was war da? Gab es da mal
Schwierigkeiten?
Nein, aber so, wenn man jetzt, weiß nicht, aufgeregt war wegen irgendwelchen Klausuren so, oder okay. Vorträgen, dann kannte man diese Aufregung schon ein bisschen.
Ja. Wann wusstest du denn, dass du wirklich auch für den Leistungssport geboren bist, dass du im Jiu-Jitsu was erreichen kannst?
Ja, also eigentlich weiß ich nicht, aber man war auf einmal irgendwie drin so ein bisschen. Also man hat dann viel trainiert und es hat einem immer mehr Spaß gemacht. Und auf einmal hat man dann gemerkt, wow, da steckt irgendwie doch so Potenzial hinter so. Also ich hatte dann auch eine Zeit, wo es dann so mit den Wettkämpfen weiter raufging, wo ich dann auch irgendwie mehr Spaß hatte, weil ich dann noch ja, die ein, zwei Kämpfe so gewonnen habe. Und dann irgendwann kam man dann so an den Bundeskader ein bisschen ran und dann hat man gemerkt, okay, jetzt könnte es doch vielleicht Richtung Leistungssport gehen.
Bernd hat es ja schon gesagt, 2019 war es. Unter anderem hast du auch noch im gleichen Jahr den World Cup in Bukarest und den Europacup in Amersfoort gewonnen. Und dann die Weltmeisterschaft, der Titel auf, sagt man auf Kreta? In Kreta weiß ich gar nicht genau. Berichte mal, wie läuft so eine Weltmeisterschaft, wie läuft ein Jiu-Jitsu-Kampf überhaupt ab? Welche Parts, welche Teile müssen da gezeigt werden für den Laien vielleicht, der jetzt zuhört?
Ja, also natürlich bereitet man sich, bevor man den Kampf startet, dann erstmal drauf vor. Und wenn es dann losgeht, startet man im Part 1. Also das beinhaltet dann noch Schlagen und Treten. Und dann hat man halt nicht viel Zeit, ehe man dann in den Part 2 übergehen muss. Und das ist dann der Judo-Inhalt so im Jiu-Jitsu, also der Judo-Teil. Und da muss man dann versuchen, den Gegner irgendwie zu Boden zu bringen durch Würfe und ja, also hauptsächlich durch Würfe. Und dann gelangt man in den dritten Part und der ähnelt dann so dem BJJ oder Nevasa, was man vielleicht auch
gut kennt. Ist Bodenkampf.
Ja,
ne,
genau, den Bodenkampf. Ja. Und da muss man dann auch versuchen, so durch Haltetechniken oder Hebel irgendwie seine Punkte zu holen. Und und dann bricht der Kampfrichter ab, wenn es dann schon zu lange im Part 3, also wenn wir uns zu lange im Part 3 aufhalten und dann geht es wieder von vorne los ein bisschen.
Welche Erinnerung hast du denn noch an die Goldmedaille, an den WM-Titel, ans Finale?
Oh ja, also ich hatte damals ja kein Finale, also wir waren nicht so viele Gegner und dadurch haben wir dann alle gegen alle gekämpft. Ja, genau. Aber ich weiß, dass ich es erstmal, glaube ich, gar nicht so glauben konnte irgendwie erst als ich dann auf dem Treppchen stand irgendwie und dann diese deutsche Hymne wurde ja dann noch abgespielt und auch die der deutsche Bundeskader, die haben dann ja alle gejubelt, sobald der Name aufgerufen wurde und da ist einem das dann, glaube ich, erst richtig klar geworden irgendwie, was man geschafft hat und dann hat man auch angefangen, sich wirklich zu freuen so drüber.
Ja, Michelle, du besuchtest dann das Heidberg-Gymnasium in einer Sportklasse. Wie muss man sich das vorstellen? Waren da lauter Jiu-Jitsu-Kämpfer?
Nein, also Jiu-Jitsu-Kämpfer waren ja tatsächlich relativ wenige, glaube ich, an der Schule und in der Klasse. Also es war hauptsächlich so, dass, es hängt immer so ein bisschen von den Klassen ab, aber oft ist es so, dass viele Fußballer dann in der Klasse sind und aber bei mir in der Klasse war es noch so, dass es sehr vielfältig war. Also es gab viele Sportarten, von Schwimmen bis Tanzen und Golf gab es auch.
Ja, und mit wem und wo wurde dann trainiert? Während des Unterrichts sind da extra Stunden angesetzt worden?
Ja, also es gab zweimal in der Woche so eine Doppelstunde, die wir frei hatten fürs Training. Und da war es so, dass wir dann, also die Jiu-Jitsu-Ka, wir wurden dann von unserem Trainer Stefan Jakobs dann abgeholt in der Schule, richtig. Und dann sind wir zusammen zur Halle gefahren und haben da so circa eine Stunde intensiv trainiert. Und dann ging es wieder zurück in die Schule. Und ja, die anderen haben dann, es war immer unterschiedlich. Manche sind dann in den Kraftraum gegangen, wenn die Trainer vielleicht die nicht abholen konnten. Und manche haben dann einfach in der Schule so ein bisschen trainiert und.
Also das war dann im Dojo zum Beispiel in Norderstedt.
Ja, genau.
Gut. Und was sind eigentlich die Dinge, die, du hast es so ein bisschen schon angedeutet, was sind eigentlich die Dinge, die dich am Jiu-Jitsu-Sport begeistert haben? Denn oft sagt man doch, du hast es ja auch gesagt, Schlagen und Treten passen ja eigentlich gar nicht zum Mädchen.
Ja, also hauptsächlich finde ich am Jiu-Jitsu schön, also dass es so vielfältig ist irgendwie. Also das erlebt man vielleicht seltener so bei Sportarten, weil wir machen ja parallel auch Judo und Judo ist ja auch so ein Teil von Jiu-Jitsu und da merke ich einfach, wie vielfältig dann wiederum Jiu-Jitsu ist irgendwie, dass es nicht nur halt Judo enthält, sondern auch so ein bisschen diesen Karate-Anteil hat und auch im Boden, der Bodenkampf auch beinhaltet ist. Und dadurch finde ich, dass man irgendwie in allen Parts irgendwie immer ein bisschen was Neues entdecken kann und irgendwie, ja, dann halt in allen Parts irgendwie seine Stärke zeigen kann. Und dadurch wird es nie langweilig so wirklich.
Ja, aber jetzt treten und schlagen gehört dazu. Ja, die Boxer, die haben Boxhandschuhe an. Habt ihr gar keinen Schutz?
Doch, wir haben auch Schutz, aber bei uns ist das ja so im Jiu-Jitsu, dass es kein Vollkontakt ist. Also wir treffen zwar und manchmal auch etwas härter, sodass man es auch nach dem Kampf manchmal noch spürt, aber trotzdem ist es nicht so, dass unser Ziel es ist, den Partner zu verletzen oder halt K.O. zu schlagen, im schlimmsten Fall so. Sondern also dafür würden wir sogar Verwarnung kriegen, wenn der Kontakt zu unkontrolliert und zu stark ist. Und deswegen ist der Schutz, wir haben zwar Schutz, aber er ist nicht so hoch vielleicht wie im Boxen.
Habt ihr denn irgendwie einen Kopfschutz oder einen Handschutz? Oder?
Ja, wir haben Handschützer und Fußschoner, also dadurch ist dann das Schienbein so ein bisschen geschützt. Und sonst haben wir ja durch den Ganzkörperanzug, also den Gi, auch so teilweise einen Schutz, auch wenn er nicht so hoch ist.
Also Nase brechen oder Arm brechen,
ja, das passiert kommt trotzdem. Nicht vor? Also das kann trotzdem passieren so und es gibt ja immer mal so Verletzte, aber das Ziel ist es eigentlich nicht. Und wenn sowas mal wirklich passiert, dadurch, dass der Gegner dann vielleicht einen im Gesicht getroffen hat zu stark, dann wird der dann auch verwarnt und im schlimmsten Fall auch disqualifiziert.
Ach so, gut.
Bist du schon mal verletzt gewesen oder hast du jemanden mal verletzen müssen?
Also verletzt wurde ich tatsächlich noch nicht so groß, wenn dann vielleicht außerhalb. Aber manchmal ist es mir passiert, dass ich dann vielleicht auch selbst mal, weiß nicht, zu hoch getreten habe oder sowas und dann dafür halt verwarnt wurde. Aber so wirklich große Verletzungen sind noch nicht passiert.
Tut einem das manchmal auch leid, wenn man die Gegnerin dann mal richtig treten muss, wenn es dir danach nicht ganz so gut geht? Danach geht man nochmal zu ihr und sagt, Mensch, ist ja nur mal Sport, geht nicht anders.
Ja, genau. Also bei uns, ich merke das auch immer im Training, fällt es einem schwer, dann mit seinen Lieblingstrainingspartnern dann wirklich mal richtig seine Kraft da reinzusetzen. Aber im Wettkampf ist es nochmal was anderes so, weil dann, ja, also dann, tritt man und schlägt man deutlich härter so. Und aber nach dem Kampf, wenn dann wirklich mal was passiert ist oder so, dann merkt man auch, wie es einem dann leid tut. Und dann ist es auch in der Regel so, dass man dann beim Gegner vorbeikommt und sich entschuldigt und fragt, wie es dem geht und alles.
Ist ja nun mal Sport, gehört dazu, ne? Ja. Kodokan ist, Bernd hat es ja schon gesagt, Kodokan ist der erfolgreichste Verein hier, glaube ich, in ganz Norddeutschland, mit einer der erfolgreichsten Vereine. Stefan Jakobs, der Gründer und Cheftrainer, du hast ihn auch schon erwähnt, der steht für ganz viel Leidenschaft und Qualität. Gibt es denn auch im eigenen Verein Vorbilder, die dich so ein bisschen geprägt haben in den Jahren deiner Tätigkeit?
Ja, also ich weiß noch, also früher haben wir dann ja natürlich mehr zu tun gehabt so mit den Älteren, also jetzt sind wir ja teilweise die Älteren und aber ich weiß noch, wie dann früher manche von uns Älteren dann also große Wettkämpfe gewonnen haben und dann Stefan das dann auch erzählt hat und also uns Kleineren dann und dann hat man natürlich dann hochgeschaut und dann ja so auch selbst ein bisschen das Ziel dann vor Augen gesehen, dass man dann auch sowas erreichen möchte.
Wer zum Beispiel hast du da?
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass Katharina Kienitz einmal Weltmeisterin geworden ist und das hat dann Stefan erzählt und dann war man auch, das hat sie wirklich geschafft und alles und und dann hört man das ja auch selbst nochmal von den Trainern, also die uns heute trainieren, was für große Erfolge die damals erreicht haben, auch wenn man das früher nicht mitbekommen hat so, aber jetzt, wenn man so 1, 2 Zeitungsartikel nochmal sieht, dann ist das schon echt stark und ja, man möchte dann auch so ein bisschen dem würdig sein, so ein bisschen.
Luzi Grütke ist doch auch so eine besonders erfolgreiche Kämpferin. Ja. Ist die bei dir noch im Verein?
Ja, also früher hat sie noch öfters trainiert, aber jetzt hat sie natürlich viel zu tun mit ihrem Studium und dann hat sie, glaube ich, auch noch einen Nebenjob. Deswegen sehen wir sie seit längerem nicht mehr. Aber früher, glaube ich, weiß ich auch, dass sie da so sehr erfolgreich war und dann war es schön, dann nochmal mit ihr zu trainieren und alles und dann hatten wir ja auch so eine Zeit, wo wir dann nochmal gemeinsam irgendwie im Bundeskader waren.
Aber Trainingspartnerin ist nicht Jule Jakobs und der Marcel Seid?
Ja, also wir sind eine relativ kleine Gruppe, denke ich mal so. Und da trainiere ich hauptsächlich mit Jule und Marcel und ja, meinem Bruder auch und dem Bruder von Jule und Nike. Und also das sind so die häufigsten Trainingspartner so von mir. Und ja, wir sind ja alle dann auch im Bundeskader so oder haben halt viel mit dem Sport zu tun und sehen darin so unsere Zukunft.
Und ihr kämpft gegen die Jungs auch.
Ja. Ja, das schon. Obwohl, ich glaube, dass die Jungs sich da ein bisschen zurückhalten manchmal. Okay. Aber ja, eigentlich, also uns bleibt ja auch nicht viel Wahl, so, weil wir nicht so viele sind. Aber dann kämpfen wir auch mal Jungs gegen Mädchen so.
Das glaube ich. Dann ein Name, den dürfen wir nicht vergessen. Also ich vergesse ihn nicht. Das ist Tim Weidenbecher. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie noch mal ganz am Anfang Berührung hattest mit ihm. Er war nämlich auch im Jugendalter, wie du, bereits Welt- und Europameister. Mit 11 Jahren ging es auch mit seinen Erfolgen los. Also davon hast du vorhin berichtet, dass das dich schon ganz toll gefesselt hat.
Ja, also man hat, also ich mit ihm hatte ich nicht so viel Kontakt. Also früher mehr als heute. So, ja, also ich weiß noch, dass man das früher nicht so mitbekommen hat, aber dann ab und zu war es dann doch schon so, dass man dann irgendwo mal also ein Bild gesehen hat irgendwie und dann war man natürlich schwer beeindruckt und ja.
Ja, und da muss ich nämlich noch was dazu erwähnen. Er hatte mir damals von seinen Gewichtsproblemen berichtet. Du hast bestimmt nichts damit zu tun, aber bei euch ist das nicht auch so mit 40 und 44 Kilo die Wettkampfklassen verbunden?
Ja, also es gibt Gewichtsklassen, in denen wir aufgeteilt sind und ja, für die muss man dann teilweise auch Gewicht machen und der eine mehr als der andere und ja.
Musstest du das auch schon mal?
Ja, also früher, also jetzt, also ich glaube, ich habe noch nie so sehr Gewicht gemacht wie vielleicht andere, also jetzt früher wie, also Tim, aber also ich weiß noch einmal, als ich dann irgendwie bis 52 gekämpft habe, zu einer Deutschen oder Norddeutsche war das, oder ich glaube Deutsche war das. Und da weiß ich auch noch, wie schwer es mir fiel, da das Gewicht dann zu verlieren und auch dann zu halten und trotzdem am nächsten Tag dann noch zu kämpfen. Und ja, da bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mehr so stark machen muss wie früher und auch, dass ich ja auch ja, da jetzt gut in die Gewichtsklasse passe.
Denn bei Tim war das gewaltig. Der war ja Schwergewichtler. Und der hatte 103 Kilo und musste aber zu seinem Wettkampf 94 Kilo haben. Mm. Stell dir vor, 9 Kilo hat er sich runtergehungert.
Ja.
Also er hat 7 Liter Wasser pro Tag getrunken. Er ist täglich in die Sauna gegangen, ins Ariba und hat keine Kohlenhydrate gegessen. Was sagst du dazu?
Also ich finde das, wenn man das nochmal so vor Augen führt irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie das überhaupt möglich ist, ehrlich gesagt. Also ich kann es nur bei mir, also ich merke es ja auch selbst irgendwie, wie schwer es einem fällt, überhaupt 2 Kilo vielleicht zu verlieren und das Gewicht dann auch erstmal so ein Stück zu halten. Und deswegen, wenn ich mir vorstelle, dass jemand 9 oder 10 Kilo dann Gewicht machen musste, also ich weiß, also ist schon heftig, wie man sowas überhaupt erreichen kann.
Ich habe auch Probleme, das Gewicht zu verlieren, kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. Aber das hat hier nichts mit zu tun. Wir haben ja schon deine Erfolge angesprochen. Du warst auch noch 2021 Junioren-Europameisterin der U18 im Fighting. Und ich glaube, das war ein ganz enges Finale, dass du da gegen deine Bundeskader-Athletin Karim Bakishova, ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid an dieser Stelle. Du lagst, glaube ich, im Finale schon zurück und hast dann noch gewonnen. Berichte mal, hast du noch Erinnerungen an den Kampf?
Ja, den Kampf habe ich noch in Erinnerung, ja. Ich weiß, dass wir so sehr unterschiedliche Kampfstile haben und es war immer schon so, dass wir ja Konkurrenten irgendwie waren, weil wir von der Gewichtsklasse sehr, also sehr nah zueinander standen. Und dann, also ich weiß, dass ich da, ja genau, ich lag dann irgendwie also hinten und sie vorne und dann weiß ich noch, wie ich dann irgendwie mir gedacht habe, okay, das kann so nicht weitergehen, so verliere ich das Finale irgendwie und habe dann versucht, irgendwie dann anders vielleicht an den Sieg zu kommen. Und man kann ja auf unterschiedliche Weise einen Kampf gewinnen und da wusste ich, dass es mit Punkten, also dass es schwer wird, das aufzuholen und deswegen habe ich dann versucht, mit Full Ippon zu gewinnen, also dass ich in allen 3 Parts 1 Ippon kriege.
Das ist die höchste Wertung?
Genau, ja, genau, die höchste Wertung und ja, und dann habe ich das überraschenderweise sogar geschafft. Das hätte ich dann selbst gar nicht so gedacht. Und dann, ja, ich denke mal, da waren wir alle ein bisschen überrascht. Und ja, und da habe ich mich dann auch gefreut, dass ich es dann doch irgendwie noch geschafft habe, das Finale zu gewinnen und dann Europameisterin zu werden.
Letztes Jahr warst du, glaube ich, bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Astana. Silbermedaille in der U21 und dein Bruder hat Gold gewonnen.
Ja.
Also Erfolg auch auf der ganzen Rockmann-Linie.
Ja, da haben wir uns auch alle wirklich gefreut, weil ja, das ist schön, dass auch dann mein Bruder mal so große Erfolge dann erzielen konnte. Also hat er ja dann auch vorher schon. Ja. Und jetzt nochmal Weltmeister zu werden, ist nochmal so was ganz anderes. Und das bleibt auch auf jeden Fall lange in Erinnerung. Und ja, da freuen wir uns dann alle für ihn.
Wie sieht denn momentan dein Trainingsalltag aus? Was sind die nächsten sportlichen Herausforderungen oder Wettkämpfe, auf die du hinarbeitest?
Also erstmal habe ich jetzt so eine Art Wettkampfpause und also bis April dann und werde auch das Trainingspensum etwas runterschrauben, so damit ich mehr Zeit habe für also für die Schule halt. Und aber dann das nächste Ziel ist dann im Oktober oder so teilweise auch im November die WM und vielleicht zwischendurch dann auch nochmal die Norddeutsche und Deutsche oder kleinere.
Im Vorbeigehen mitnehmen.
Ja, ja, also für die muss ich mich natürlich dann auch vorbereiten, aber so kleinere Wettkämpfe auch vielleicht im Judo sogar und ja. Ja, darauf arbeite ich erstmal hin.
Schule hast du eben erwähnt, du machst das Abitur in diesem Jahr. Wie sieht es da aus?
Ja, ja, genau. Also ich bin jetzt in der 12. Klasse und mache dann auch dieses Jahr im April mein Abitur. Und dadurch, dass die EM so zwei oder eine Woche vorher ist, wird es schwierig, sich auf beides wirklich gut vorzubereiten. Weswegen ich dann halt eben eine Sache dann erstmal links liegen lassen muss, damit ich mich auf die andere Seite wirklich hundertprozentig vorbereiten kann.
In dem Fall wird der Sport dann links liegen gelassen,
nehme ich mal an. Leider schon, ja.
Weißt du schon, was du beruflich mal machen wirst?
Nein, ehrlich gesagt noch nicht. Also beruflich habe ich da fast keine Vorstellung. Vielleicht so ein, zwei Ideen, aber das ist noch nicht wirklich ausgereift. Und also ich würde gerne studieren, so. Das weiß ich zumindest. Aber ob es dann vielleicht ein klassisches Studium wird oder ein duales Studium, weiß ich auch noch nicht. Und welcher Studiengang, da bin ich mir auch noch nicht wirklich sicher. Und ja, deswegen, ich werde nochmal schauen.
Aber Michelle ist ja so eine gute Schülerin, wirklich gut. Wenn ich an ihre Leistungsfächer denke, Englisch, Geografie und Ähnliches. Und du hast mir aber schon mal so angedeutet, dass du eventuell am liebsten Wirtschaftsmathematik studieren würdest. Das zeigt, dass du spitze bist.
Ja, ich weiß natürlich noch nicht, ob ich das dann auch so umsetzen kann. Aber an sich wäre es schon ein Studiengang, der mich interessieren würde. Obwohl ich auch noch nicht genau weiß, was ich dann nach dem Studiengang machen möchte mit dem Erlernten.
Das ergibt sich dann
ganz
zwangsläufig.
Ich wusste es auch jahrelang.
Brauchst du dir keine Gedanken zu machen.
Wir haben die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Paris, die Sommerspiele 2024. Wäre das mal ein Ziel für dich, wenn Jiu-Jitsu mal olympisch werden sollte? Und sprich die Frage, warum ist Jiu-Jitsu noch nicht olympisch?
Ja, das ist eigentlich ein spannendes Thema, finde ich auch. Also ich höre von vielen, dass sie sich wünschen, dass Jiu-Jitsu auch olympisch wird. Und ich fände das auch ganz schön, weil es dadurch so viel populärer werden würde. Aber es gibt ja auch heute schon
solche Demonstrationswettbewerbe, meinst
ja,
du?
Ja, also die auch so ähnlich wie die Olympischen Spiele.
Die nicht-olympischen Sportarten.
Genau.
Die,
ja, und das gibt es ja auch schon im Jiu-Jitsu. Und da machen ja auch viele im Bundeskader schon mit und haben auch gute Erfolge erreicht. Und allein das finde ich schon sehr groß. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass Jiu-Jitsu überhaupt dann, also olympisch wird, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und ja.
Aber man fällt mir jetzt gerade ein, man bekommt ja kein Geld für Jiu-Jitsu wahrscheinlich. Du musst eher draufzahlen wahrscheinlich durch die ganzen Reisen. Wie finanziert ihr das? Als Family, als Verein? Oder?
Also da kommen natürlich ganz schön hohe Summen zusammen. Vor allem wenn, also mein Bruder und ich, wir sind ja beide auch noch im Bundeskader. Und für meine Eltern ist das natürlich schon eine Last. Aber zum Glück, also der Bundeskader übernimmt ja dann auch große Kosten. Also er bekommt ja dann auch selbst Geld zur Verfügung gestellt. Auch wenn es nicht so hoch ist wie für andere Sportarten. Und trotzdem muss dann immer noch mal unser Verein oder wir selbst halt dazu zahlen. Und da höre ich auch von manchen, also das ist, also dann für manche ist das natürlich dann eine Hürde und auch teilweise ein Grund, vielleicht dann nicht in den Bundeskader zu kommen.
Ja.
Und das ist natürlich schon etwas schade eigentlich.
Ja, Bernd, hast du noch was auf deinen Zetteln stehen, was wir Michelle fragen wollen? Ansonsten sag ich schon mal, Michelle hat Spaß gemacht.
Ja,
mit dir hier viel über dich zu erfahren. Ganz interessante Persönlichkeit. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren sportlichen und auch beruflichen Werdegang.
Ja, vielen Dank.
Danke, sage auch ich, Michelle. Und ich wünsche dir auch viel Erfolg für deine weiteren Wettkämpfe, die ja alle noch vor dir liegen. Und du willst ja ganz bestimmt nochmal wieder Weltmeisterin werden. Und das schaffst du auch. Das glaube ich ganz bestimmt. Und erstmal wünsche ich dir jetzt viel Erfolg für das schriftliche Abitur, das ja bereits im April stattfindet. Und trotzdem machst du die Europameisterschaft.
Ja, vielen Dank an Michelle Rockmann. Und in der nächsten Folge freuen wir uns auf Martina Schwarz. Das sollten Sie nicht verpassen. Also unbedingt wieder einschalten.
Ich sage tschüss, Michelle.
Tschüss.
Tschüss.
Zurzeit findet in der Norderstedter Bank Berliner Allee 2 eine Ausstellung Sportliche Höhepunkte Norderstedter Sportlegenden statt. Wer Michelle auf einem der Poster anschauen will, ist während der Öffnungszeiten der Bank dazu eingeladen.